möchte euch mit hineinnehmen in drei kurze Verse. Die sind jetzt wirklich nicht so lang, diese drei Verse, deswegen denke ich, das können wir uns heute Morgen noch gönnen. Drei Verse aus Markus Kapitel 8, Verse 11 bis 13. Da steht: Jetzt kamen die Pharisäer zu Jesus und begannen mit ihm zu streiten. Sie wollten Jesus auf die Probe stellen und verlangten von Jesus ein Zeichen vom Himmel als Beweis dafür, dass er wirklich von Gott beauftragt ist. Jesus stöhnte und sagte: Wieso verlangt diese Generation einen Beweis? Ich versichere euch, diese Generation bekommt nie und nimmer einen Beweis. Damit ließ Jesus die Pharisäer stehen, stieg wieder ins Boot und fuhr ans andere Seeufer. Sieht jetzt nicht so spannend aus, gell? Normalerweise macht Jesus ja irgendwas mega Cooles. Er heilt irgendjemand oder er schafft es, dass irgendein Sturm aufhört oder dass ganz viele Leute mit ganz wenig Sachen satt werden. Und heute, total langweiliger Text, da kommen ein paar Leute, die wollen mit Jesus streiten. Eigentlich kenne ich das doch schon, gell? Es passiert bei uns auf dem Schulhof, also zumindest wenn Schule ist, wenn nicht Herbstferien sind, passiert es doch ganz oft, dass man miteinander streitet. Und doch, wenn man so ganz leicht in die Tiefe reinschaut von diesem Text, dann passiert da ein klein wenig mehr. Wir gucken uns mal diesen Vers 11 an. Da steht: Und jetzt kamen die Pharisäer zu Jesus und begannen mit ihm zu streiten. Also die sind schon auf dem Schulhof, die sind schon auf diesen Platz, wo Jesus war, gekommen und sie hatten eines vor, sie wollten streiten, sie wollten Jesus auf die Probe stellen und sie wollten von ihm ein Zeichen haben. Wenn man das so liest, dann kann man sich irgendwo ein paar Fragen stellen. Und die eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist: Welche Motivation habe ich oder was bewegt mich innerlich oder was regt mich innerlich auf oder was freut mich innerlich, wenn ich auf jemanden zugehe oder wenn ich jemanden sehe? Das war so für mich der Beweggrund oder dieses stille Ding innerlich so: Was hat diese Pharisäer dazu bewogen, das zu machen? Also irgendwo muss was gewesen sein, was sie aufgeregt hat. Um das mal in ein kleines Beispiel zu fassen, für alle, die gerne in den Mickey gehen, also für alle unsere Kinder unter uns: Ich habe eine ältere Schwester und diese ältere Schwester, die hat ganz viel gelernt. Also die hat kapiert, worum es sich lohnt, in die Schule zu gehen, nicht um Freunde zu treffen, Fußball zu spielen oder zu chutten oder was auch immer, sondern die hat gewusst, wenn ich in die Schule gehe, dann lerne ich da. Und dann möchte ich möglichst gute Noten mitbringen. Und das hat andere ganz schön aufgeregt, dass sie so gut war, weil sie so viel gelernt hat. Und dann sind sie immer nur gekommen und haben gesagt: Hey, du bist ja voll der Streber und Mann, ey, was bist denn du für eine? Und so haben sie die immer angebaggert. Nun war meine Schwester nicht die Größte, genauer zu sagen, ihre beiden Brüder, die konnten locker auf sie runtergucken, aber sie war klüger wie ihre beiden Brüder. Und so hat sie es in ihrem Leben rein menschlich und auch geistlich zu einigem gebracht. Also sie war eine kleine Nummer oder sie war eine große Nummer auf dieser Bankfiliale, wo sie gearbeitet hat. Und es hat sich halt irgendwo durchgesetzt. Aber zu dieser Zeit in der Schule, da ist sie ganz schön von den anderen Mädels angegangen worden. Also man wird ja nur von jemand so richtig gepiesackt oder wie hier Jesus, wenn etwas in der Luft liegt oder wenn jemand etwas gemacht hat, was den anderen aufregt. Das kann natürlich etwas anderes sein, indem irgendwelche anderen Dinge passiert sind, dass man jemand eine lange Nase zeigt oder sonst was macht. Jesus jedenfalls ist gekommen, und das kommt nun hier raus, an der dritten Stelle, dass sie einen Beweis wollten, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Also Jesus hat von sich gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und sie haben gesagt, gib uns einen Beweis. Und Beweise werden doch überall da gefordert, wo Vertrauen aufhört oder wo ich jemand anderem nicht vertraue. Wo also irgendetwas in der Luft liegt, wo man sagt, na also dem kann ich jetzt nicht vertrauen, das was der sagt, das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Es war also eine Generation vor 2000 Jahren, und ihr seht schon, ich schmunzel ein klein wenig, die haben Beweise gefordert. Und wenn ich in unsere Generation so reingucke, dann finde ich auch, dass es einige Menschen gibt, die fordern Beweise. Also wenn da jemand kommt und zum Beispiel, also eins, was mir echt wichtig ist im Glauben, sagt, es gibt nur einen, der dir alles vergeben kann, wo du traurig kommst und fröhlich gehst, und das ist Jesus. Und dann kommen Menschen und sagen, ja, beweis mir das doch. Und dann sage ich meistens zu diesen Leuten, probier's aus. Und das reicht denen dann oft nicht. Also die kommen zu Jesus, regen sich auf, streiten mit ihm, fordern etwas von ihm heraus. Das heißt, sie stellen ihn auf die Probe und sagen, hey, du, kannst du einen Stein so schwer machen, den du selber nicht heben kannst, wenn du Gott bist? Und sie fordern einen Beweis. Überall da, wo wir kritisch sind, überall da, wo wir etwas nicht glauben, überall da, wo jemand etwas sagt, wo man denkt, das kann doch gar nicht sein, da wollen wir einen Beweis sehen. Das ist nicht einfach so, dass wir sagen, ja, okay, mag sein oder auch nicht sein, sondern da wollen wir einen Beweis. Ich kann mich nur daran erinnern, es ist schon echt viele Jahre her, über 20 oder so knapp 20 Jahre, da habe ich mal jemand erzählt, dass ich auch ab und an Motocross fahre. Und dann hat die Person zu mir gesagt, das glaube ich nicht, du stehst hier vorne, erzählst von Kindern, von Jesus und so und fährst so ein altes Auto. Es hat sich also manches nicht verändert in meinem Leben, ich fahre immer noch alte Autos. Und dass du Motorrad fährst über den Acker, das kann ja gar nicht sein. Und dann habe ich gesagt, doch, mache ich. Ich habe hier eins, zeig mir das mal. Er wollte also einen Beweis, ob ich das kann oder ob ich das nicht kann. Und genauso sind sie zu Jesus gekommen und haben gesagt, du, dass du Jesus bist, da musst du uns jetzt aber einen Beweis bringen, dass du das wirklich kannst. Wenn wir in der Bibel lesen, dann lesen wir ganz viel davon, dass wir zum Beispiel Menschen sehen, erleben, wenn wir uns das vor unser geistiges Auge führen, dass Menschen Jesus vertraut haben. Dass also etwas größer war als der Beweis, dass also sozusagen das Vertrauen darüber stand, indem diese Leute einfach Jesus vertraut haben. Für mich immer noch einer, an dem ich, steht in Matthäus 8, ab Vers 5 bis Vers 13, an dem ich echt hoch gucke, ist dieser Hauptmann in Kapernaum. Dieser Mann, der zu Jesus kommt und sagt, du, ich habe da einen kranken Mitarbeiter, dem ich so vertraue, dass ich möchte, dass der nicht stirbt. Und ich weiß, dass nur du das machen kannst. Ich vertraue dir also ganz doll. Ich brauche da keinen Blick dafür, um den hochzuhalten und in Buchstaben und Bildern zu zeigen, dass du das kannst, sondern dir, Jesus, vertraue ich, dass du diesen Mann heilen kannst. Und Jesus sagt zu diesen umstehenden Leuten, also das ist ja ein Römer oder wie man das auch immer heute ausdrücken möchte, ein Italiener oder was auch immer man dazu sagen möchte, dieser Nicht-Jude, der hat ein ganz, ganz großes Vertrauen zu Jesus, dass er das machen kann. Der kommt also nicht mit dem Leitsordner oder kommt mit dem Laptop und schiebt seinen USB-Stick rein und sagt, du, ich habe da Videosequenzen vom Teich Bethesda und ich habe da noch ein YouTube-Video von in Galiläa, wo du was gemacht hast und dann habe ich noch den einen getroffen, der zurückgekommen ist und der Danke zu dir gesagt hat, obwohl er Aussatz gehabt hat. Nee, der kommt einfach und sagt, ich vertraue dir. Ich, kleiner, unscheinbarer Nicht-Jude, vertraue dir, Jesus. Und Jesus sagt von diesem Mann, so ein Vertrauen habe ich in ganz Israel nicht erlebt. Ich habe es einfach nicht erlebt. Ihr fordert von mir, und jetzt komme ich zurück auf Markus 8, Vers 11, ihr fordert von mir, dass ich mich mit euch streite. Ihr fordert von mir, dass ich mich von euch auf die Waage stellen lasse, auf die Probe stellen lasse. Ihr fordert von mir einen Beweis. Und eigentlich müsste Jesus zu ihnen sagen, wo ist euer Vertrauen? Wo ist euer Vertrauen? Wo ist das, das ich nicht sehe und trotzdem dem, der das sagt, Vertrauen schenke? Diese Menschen, die hier einen Beweis fordern, die kommen doch eigentlich mit dieser Einstellung, das unterstelle ich ihnen jetzt so, weil es ja auch im Text rauszulesen ist, dass sie von Jesus nichts Gutes wollen, sondern dass sie von Jesus eigentlich nur das wollen, bestätigt haben wollen, das auf in ihren Ohren hören und sehen wollen, dass Jesus das nicht kann oder dass er in ihren Augen das nicht machen kann, was sie von ihm fordern. Und da stellt sich doch die Frage, ist Jesus mein Spielball? Muss Jesus das, genau das machen, was ich von ihm verlange? Und genau dann ist er Jesus? Oder ist Jesus nicht umgekehrt derjenige, der zu uns kommt und sagt, hey, ich bin der Herr Jesus, ich bin derjenige, der wirklich weiß, wie es im Himmel ist. Oh, danke. Ja, natürlich. Weißt, ich bin schon so ehrlich, bei uns in unserem kleinen Haus habe ich das Ding nicht immer an. Das habe ich nur an, wenn ich weiter auf größere Touren gehe und wenn ich ihn belasten muss, dann ziehe ich das natürlich an. Aber bei uns im kleinen Rund im Haus geht es oft nicht so gut mit dem Teil. Ich lieg eh nur, würdet ihr meine Kinder fragen, was macht denn der Papa so den ganzen Tag? Der liegt nur im Bett. Der lagert seinen Fuß dauernd um, der dirigiert uns rum, was wir zu tun haben, was wir ihm zu bringen müssen. Fragt sie mal nachher, was da so zu Hause abgeht. Aber wir sind noch bei Markus 8, Vers 11. Genau, dieses Vertrauen, dieses unendliche Vertrauen, wo Jesus möchte, dass wir ihm das bringen, und unser, und da fühlen wir uns doch wie zu Hause bei diesen Pharisäern, wir müssen doch alles beweisen. Wenn eine Ehe erstmal in Schieflage gerät oder wenn ein Kind erst ein paar Mal gelogen hat und dann die Mama und der Papa das erfahren, dann ist man doch wirklich an dem Punkt, kann ich diesem Kind wirklich noch vertrauen? Kann ich meinem Partner wirklich noch vertrauen, wenn der einmal gelogen hat? Wenn der mich einmal betrogen hat? Wenn der mir nicht die Wahrheit gesagt hat? Dieses Vertrauen aufzubauen ist schwer. Und für die Pharisäer ist Jesus da durch Sieb gefallen, als er etwas gesagt hat, was sie in ihren alten testamentlichen Schriften nicht gefunden haben. Da ist er doch bereits schon durch Sieb gefallen, bevor sie überhaupt mit ihm diskutiert haben. Da hat sich doch in ihnen schon so richtig Dampf angestaut und da waren die doch schon richtig auf 180, weil, boah, das entspricht ja nicht dem, was in unseren Schriften steht. Und jetzt kommen sie wieder und wieder und fordern Jesus heraus. Überall da in unserem Leben, wo wir enttäuscht worden sind, da wo wir erleben, dass Jesus nicht unsere Wünsche erfüllt hat, da wird doch in uns das Vertrauen geschädigt. Da kommen wir doch auf diese Linie, dass wir lieber ein Vlies auslegen, als dass wir auf das, was im Wort Gottes steht, vertrauen. Dass wir nimmer zu Jesus kommen und mit ihm reden und beten, sondern dass wir so als Erwachsene oder auch als Kinder sagen, hat ja eh keinen Wert, wenn ich bete, das trifft ja eh nicht ein. Jesus ist in erster Linie zu uns gekommen und das muss ich mir als allererstes selber sagen, damit er dir und mir, damit er mir den Weg zu Jesus zeigt. Damit er meine Hand nimmt und mich wirklich führt und leitet, damit ich mal bei ihm sein darf im Himmel. Dafür gibt es keinen aktuellen Beweis. Und es wird deutlich an der Bibelstelle, wo der reiche Mann und der arme Lazarus beide sterben. Und der eine sitzt auf Jakobs Schoß und der andere schmort und bratet in der Hölle. Und wo der eine sagt, du, aber geh doch wenigstens hin zu meinen Brüdern, schick doch wenigstens jemand. Nee, sie haben die Schriften. Nee, sie können mir vertrauen. Sie wissen alles. Und das finde ich echt hart. Eigentlich müsste man sich doch da und da nochmal einsetzen. Und dann steht in der Bibel, sie wissen alles. Sie hören das, sie erleben das. Es geht also darum, wer mit Jesus zusammen ist, ihm immer wieder zu vertrauen. Auch wenn wir es nicht verstehen, was Jesus in unserem Leben zulässt, ihm zu vertrauen. Und Vertrauen, das beginnt da, wo wir etwas, was wir vielleicht schon länger nicht mehr getan haben oder noch nie gemacht haben, wo wir das ausprobieren. Mit Krücken zu laufen ist cool. Haben damals, als sich unser Sohn Yannick auch seinen Fuß gebrochen hat, vor nicht ganz einem Jahr, im November war das, wollten seine Geschwister unbedingt auch mit diesen Krücken durch die Gegend laufen, die Yannick kostenlos hast du gekriegt, nicht umsonst, du konntest sie ja benutzen, als er sie hatte. Und so hat er sie manches Mal, nicht immer, aber ab und zu hat er sie mal verliehen. Und ganz oft hat er sie selber gebraucht. Und das ist natürlich cool. Man muss sich auf so Dinger hier verlassen. Man muss darauf vertrauen, dass die wirklich halten. Und so könnte man das bei tausend und abertausend Dingen machen. Also ich finde es total mutig, dass die meisten von euch heute Morgen mit dem Auto gekommen sind. Habt ihr mal ausgemessen, wie groß die Fläche eines Reifens ist, der auf der Fahrbahn aufliegt? Nicht die Gesamtfläche eines Rades, sondern nur die Fläche, die aufliegt. Und bei manchen Autos, also bei meinen alten Autos, ist es ungefähr so eine Fläche. Stellt euch mal vor, auf vier solche Flächen, Das ist ungefähr 17 auf 13 Zentimeter oder 18 auf 13 Zentimeter. Mal 4. Vertrauen wir, dass wir sicher ankommen. Wir vertrauen auf eine kleine, unbedeutende Flüssigkeit, die sich Bremsflüssigkeit nennt. Wir vertrauen darauf, dass wenn wir aufs Bremspedal stehen, dass diese Flüssigkeit ein oder zwei, je nach Größe von dem Bremssattel, einen Kolben rausdrückt, der wiederum zwei so ominöse, leicht runde Scheiben an ein metallrundes Eisen andrückt. Wir vertrauen darauf, dass das bremst. Und wir vertrauen darauf, dass die Räder, die da nur so groß sind in der Auflage, dass uns das sicher wohin bringt. Und wir machen das. Wenn ich jetzt fragen würde, wie viel Kilometer hat euer Auto auf dem Buckel, dann würden wir alle zig 10.000 Kilometer aufzählen. Darauf vertrauen wir. Da haben wir überhaupt keine Zweifel. Da fahren wir aus der Garage oder aus dem Carport raus und dann rollen wir auf unseren Pneus. Dann geben wir Gas, dann gehen wir schwungvoll in die Kurve, dann nehmen wir die auch mal mit 85 anstatt mit 80 oder mit knapp 90, weil wir uns das ja leisten können. Und wir haben nie Zweifel, dass die Reifen nicht halten. Wir haben eher Zweifel, wo steht denn die Polizei? Das heißt, da vertrauen wir drauf, dass das hält. Und ab und an lesen wir die Bibel. Vielleicht geht es uns so wie den Pharisäern, dass wir nicht vertrauen, sondern dass wir auf uns selber vertrauen. Dass wir die kritischen Fragen, die die Pharisäer hier stellen, genauso stellen. Nicht so in der Art, wir stellen die vielleicht ein bisschen anders. Aber dass unser Vertrauen durch irgendwelche Erlebnisse doch etwas in Schwanken gekommen ist. Und Jesus geht es ganz schön auf den Leim. Bei den Pharisäern. Er sagt zu den Pharisäern, wieso verlangt diese Generation einen Beweis? Wieso kann sie nicht einfach und schlicht auf mich vertrauen? Wieso kann sie nicht einfach an mir festhalten? Und Jesus ist es zu viel an Beweisen, an Heilungen, an Gesundmachen, an Mutmachen. Und er sagt zu diesen Pharisäern, ich versichere euch, diese Generation bekommt nie und nimmer einen Beweis. Nicht, wenn sie nicht vertraut. Nicht, wenn sie nicht an mir glaubt. Nicht, wenn sie nicht das einfach und schlicht so nehmen kann, wie es im Evangelium steht. Nämlich, dass Jesus sagt, ich möchte dir alle deine Schuld und Sünde vergeben. Vertraust du mir, dass das damals passiert ist und heute noch Gültigkeit hat? Ich möchte dir das immer wieder zusprechen durch das Abendmahl. Vertraust du mir, dass das so ist? Ich möchte dir den Weg zeigen, den du gehen kannst. Trotz aller Schwierigkeiten in deinem Leben möchte ich dich zu mir in den Himmel führen. Vertraust du mir? Es ist ganz einfach, jemand die Hand zu geben, wo man die Hand sieht. Es bedeutet echten Mut, Jesus zu vertrauen, den wir nicht sehen, und doch zu erleben, dass es ihn gibt. Wer sich jetzt fragt, ja, wo war der denn in dieser Predigt? Wir haben ja nur von Probe, von Hinterfragen, von Streiten und von Zeichen aus dem Himmel und von, ach, ich weiß nicht, was alles gehört, was die so gemacht haben. Es ist die Generation damals und es ist unsere Generation heute, die in der Schule gelehrt bekommt, dass sie alles hinterfragen muss. Und da wäre es doch einfach gut, wir könnten ganz neu und ganz schlicht wie Kinder vertrauen und glauben. In Matthäus 18, ab Vers 1, folgende sagt Jesus zu seinen Jüngern, als ein Kind in ihre Mitte stellt, dieses Vertrauen bringt dich in den Himmel. Dieses Vertrauen ist der Gradmesser, wie tief und wie stark und wie eng du deine Hand in meine Hand bei Jesus legst. Nicht umsonst hat Jesus dieses Beispiel in Matthäus 18 von den Kindern genommen. Am besten versteht man das, wenn man sich einfach und schlicht in Gottes Hände fallen lässt. Wenn man nicht auf irgendwelche Beweise setzt und auf irgendwelche Urkunden, auf irgendwelche Verträge, sondern sich in die Hand Gottes fallen lässt. Vielleicht verstehen wir jetzt den Vers 12 etwas besser. Jesus stöhnte und sagte: Wieso verlangt diese Generation einen Beweis? Beweise halten doch nur so lange, bis sie gebrochen werden. Und deswegen gibt Jesus keinen Beweis. Weil auch die Menschen, die Jesus geheilt hat, weil auch die wenigen, die Jesus vom Tod wieder zurückgeholt hat, sind irgendwann gestorben. Man könnte dann sagen, guck her, selbst sein bester Freund Lazarus von Jesus ist doch irgendwann doch nochmal gestorben. Wo war da Jesus? Es geht doch nicht darum, dass wir hier ewig auf dieser Erde leben. Es geht doch darum, dass wir Jesus vertrauen, dass er uns zum Vater bringen kann. Dafür ist er doch gekommen. Und das steht eigentlich hier im Urtext, Vers 12, hat Jesus so frustriert. Darüber hat er so einen Seufzer losgelassen, dass er gesagt hat, ich weiß langsam nimmer, was ich sagen soll. Und aus diesem Grunde können wir die Reaktion von Vers 13 verstehen, indem da steht, da ließ Jesus die Pharisäer stehen. Wenn wir lernen wollen, wo Jesus kapituliert, dann an dem, dass Menschen zu ihm kommen und sagen, ich vertraue dir nur, wenn du mir das und das beweist. Ein Beweis hat noch nie dazu geholfen, dass man jemandem vertrauen kann. Sondern in der Ehe ist doch das Höchste, in der Partnerschaft ist doch das Höchste, dass ich dem anderen vertraue. Und wenn das oft genug enttäuscht worden ist, dann zieht man doch seine Grenzen enger. Und Jesus merkt es hier, wir sind ja da im Leben von Jesus, also in seinem Wirken. Erstes bis drittes Jahr sind wir ungefähr schon so richtig im zweiten Jahr drin. Er merkt ja schon, dass die Pharisäer ihm nicht vertrauen wollen. Und was macht Jesus? Er schüttelt den Staub von seinen Füßen, so wie er seinen Jüngern gesagt hat, er setzt sich in ein Boot und er fährt weg. Und wo fährt er hin? So, jetzt bin ich mal so ein richtig fieser Lehrer. Das dürft ihr nachher nachlesen in eurer Bibel oder in eurer Bibel-App, wo er hinfährt. Aber ich gebe euch eine Lösung dazu. Er fährt dorthin, wo Menschen ihm vertrauen wollen. Und das ist die Antwort darauf. Das ist die Warnung an uns Christen und die Antwort darauf auch an uns, wie wir mit Menschen umgehen in unserem Umfeld. Da, wo Menschen sind, die immer nur nach Beweisen bei Jesus fragen, kommen wir irgendwann an unser Ende. Weil es letzten Endes bei Jesus ums Vertrauen geht. Und dann dürfen wir unsere Füße abschütteln, dann dürfen wir in ein Boot steigen und uns von Jesus dorthin leiten lassen, wo Menschen sind, die ihm vertrauen. Die persönliche Frage für dich ist, wie kannst du, wie können wir, wie kann ich als Gerd mein Vertrauen auf Jesus stärken? Das ist doch das Entscheidende. Und die Antwort darauf in der Tiefe ist, indem ich seine Nähe suche. Nicht indem ich von Advent zu Advent gehe und immer gucke, was Jesus Großes getan hat und macht, sondern indem ich auch mal morgens meine Bibel nehme und einfach da drin lese und das, was Jesus mir dort sagt, an mir arbeiten lasse. Indem ich ihm da vertraue, wo ich an meine Grenzen komme, dass er mit mir gemeinsam durch meine Grenzen gehen kann. Ganz viele Menschen hören da auf, Jesus zu vertrauen, wo sie an ihre Grenzen kommen. Und doch führt uns Jesus nicht an unsere Grenzen, um uns kaputt zu machen, sondern um uns näher zu ihm zu bringen. Das ist wichtig. Er führt uns an unsere Grenzen, um jeden einzelnen von uns näher zu sich zu bringen. Und da wünsche ich uns, jetzt sind wir am Ziel angekommen, da wünsche ich uns, dass wir Vertrauen zu ihm haben. Dass wir Vertrauen jeden Tag zu ihm aufbauen. Und dass wir uns fest an ihm halten, auch wenn wir es nicht beweisen, nicht verstehen können. Ich möchte noch beten. Treuer Heiland, sei bitte so gnädig zu uns, dass wir nicht irgendwann mal nur noch von Beweisen zu dir leben, sondern halt uns nah bei dir, dass unser Vertrauen größer ist als alles andere. Lehr uns in unserem Leben, lehr mich in meinem kurzen Leben noch, wie ich dir noch mehr vertrauen kann. Heiland, danke für deine offene Hand, die du uns hinhältst. Und ich bitte dich jetzt auch darum, wenn wir Abendmahl feiern, dann lass uns wirklich aus deinem Vertrauen heraus dieses Abendmahl nehmen. Nicht aus einem Beweis heraus, aus der Gewohnheit heraus, sondern aus dem Vertrauen zu dir. Amen.